Hallo und herzlich willkommen zu unserer März-April-Ausgabe von Adam Online Audio. Diesmal wollen wir uns mit einem sehr ungleichen Paar beschäftigen, etwas, das scheinbar entgegengesetzt ist, nämlich einerseits Neues zu wagen und andererseits der Angst vor dem Neuen oder überhaupt dem Thema Angst. Von Goethe gibt es ja diesen schönen Satz, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das hat der Mann nicht nur als Naturwissenschaftler gemeint, der er ja auch war, sondern auch als Philosoph und Denker. Aber es beschreibt eine Erfahrung, die wir alle in irgendeiner Form kennen. Wir würden ja gerne, aber. Also wir werden in eine bestimmte Richtung gedrängt. Gott ruft uns, wir haben einen Impuls. Wir sehen, so kann es nicht mehr weitergehen. Und dann kommen sofort die ganzen Abers. Was könnte passieren? Welche Gefahren bedrohen uns? Dazu haben wir heute zwei Beiträge von Ihnen. Bei dem einen spricht unser Chefredakteur Emmerich Adam drüber, wie es ist und gehen kann, Neues zu wagen. Das andere ist eine recht bewegende Geschichte, die Claudius Schillinger erzählt, über jemanden, der in Panikattacken gerät und wie er aus diesem Schlamassel, in das er da geraten ist, wieder rauskommt. Das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass es die Geschichte einer Lernerfahrung ist. Das ist das, was uns die Mystiker lehren, nämlich dass nicht nur im Licht Wahrheit für uns verborgen liegt, sondern auch in den Schatten. Die erzählen uns genauso eine Wahrheit über uns selbst, über Gott und über das Leben, wie die lichtvollen und glanzvollen Dinge. Und Gott gebraucht beides, Licht und Schatten, um uns in unserem Leben zu führen und um uns vor allem über Grenzen zu bringen, über Hindernisse hinweg, die wir uns selber vermutlich erstmal nicht zutrauen würden. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Emmerich Adam ist Diplomtheologe, Chefredakteur von Adam Online und verheiratet mit drei erwachsenen Kindern. Neues Wagen mit Gott. Neues Wagen, fällt Ihnen das leicht oder eher schwer? Gehören Sie zu denjenigen Männern, die immer wieder einen gewissen Kick brauchen, indem sie etwas Neues ausprobieren? Oder gehören Sie zu den eher beständigen Typen, die sich nur ungern auf Neues einlassen? Vielleicht stehen Sie ja gerade vor einer wichtigen Entscheidung. Da stellt sich die Frage, risikobereit oder riskant? Risikobereitschaft lernen wir in der Regel von unseren Vätern. Sie sind es, die uns vielleicht als Baby in die Luft geworfen haben, um uns anschließend wieder aufzufangen. Und die Mutter stand ängstlich daneben. Später haben sie uns vielleicht auf das Fahrrad gesetzt und plötzlich losgelassen und wir schlingerten herum, bis wir schließlich gerade ausfahren konnten, ohne umzufallen. Gut, wenn wir solche Väter hatten. Und falls sie selbst Vater sind, wie viel trauen Sie Ihrem Kind zu? Können Sie es loslassen und sind Sie da, um es notfalls wieder aufzufangen? Man kann es auch übertreiben. Ob das sprichwörtliche ins Wasser werfen immer die beste Methode ist, um jemandem das Schwimmen beizubringen, ist fraglich. Im schlimmsten Fall ertrinkt er dabei. Risikobereitschaft bedeutet nicht, fahrlässig zu handeln. Und sie muss langsam entwickelt werden. Bevor wir wagen, müssen wir vertrauen können. Vertrauen muss wachsen und es ist ausgesprochen beziehungsorientiert. Erlebt das Kind seinen Vater immer wieder als vertrauenswürdig, wird es ihm vertrauen und sich manches trauen. Dieses Schema durchzieht unser ganzes Leben. Wir vertrauen jemandem, wenn wir ihn zuvor als vertrauenswürdig erfahren haben. Das kann später ein Freund, Kollege, Chef oder wer auch immer sein. Haben wir vertrauenswürdige Personen in unserem Leben kennengelernt, wird es uns sogar möglich, manchmal blind zu vertrauen. In bestimmten Situationen ist das nötig. Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen, jemandem zu vertrauen? Wem würden Sie auch blind vertrauen? Wir Männer sind oft misstrauisch, besonders anderen Männern gegenüber. Das mag einer der Gründe dafür sein, dass es immer noch keine echte gesellschaftsverändernde Männerbewegung gibt. Frauen tun sich viel leichter damit, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, sich miteinander zu vernetzen, einander zu vertrauen. Schon das Gründen einer Männergruppe scheitert oft daran, dass wir sehr misstrauisch sind. Warum sollte ich mich dem anderen öffnen? Am Ende nutzt er das gegen mich aus oder macht sich über mich lustig. Schwäche zeigen? Lieber nicht. Wir sind immer noch sehr aufs Kämpfen getrimmt. Meine Beschäftigung mit der Männerarbeit hat mich da persönlich verändert. Früher war jeder Mann für mich zunächst einmal ein potenzieller Gegner, mit dem man sich auf irgendeine Weise messen muss. Inzwischen kann ich viel solidarischer empfinden. Ich kann eher das Verbindende wahrnehmen. Das wünsche ich jedem Mann, denn so können wir gemeinsam letztlich viel mehr bewegen und verändern als mit unserem permanenten Einzelkämpfertum, das uns obendrein viel unnötige Energie kostet. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir Männer im Schnitt 7 Jahre kürzer leben als die Frauen. Wenn wir nicht zu den Männern gehören, die ständig die Abwechslung suchen und das Abenteuer lieben, tun wir uns schwer damit, Neues zu wagen. Warum sollte man Bewährtes aufgeben? Warum sollte man Sicherheit verlassen und sich auf Unsicherheiten einlassen? Warum sollte man Risiken eingehen und am Ende möglicherweise eine ordentliche Bauchlandung hinlegen? Wir werden nicht immer gefragt, was wir am liebsten hätten. Oft sind es gerade die Krisen, die uns zu wagemutigen Männern machen. Als ich vor vielen Jahren geschäftlich am Ende war, half mir gerade diese existenzielle Krise, später etwas ganz Neues zu wagen. Gerade gestern traf ich einen Freund, der sich zurzeit auf das Abenteuer seines Lebens vorbereitet. Wie kam es dazu? Zunächst einmal wurde er, wenn auch nicht offiziell, er ist selbstständig, arbeitslos. Dann wurde er auch noch, um sein ihm zustehendes Honorar eines Kunden, von dem er eine ganze Weile hätte leben können, betrogen. Nach erfolglosen Bewerbungen und dem stetig sinkenden Kontostand wurde ihm schließlich auch noch der Dispo-Kredit gestrichen, sodass er überhaupt keinen finanziellen Spielraum mehr hatte. Erst diese extreme Notlage brachte ihn dazu, sich weltweit zu bewerben und in Kürze den Traumjob seines Lebens am anderen Ende der Welt anzutreten. Nicht immer sind es existenzielle, materielle Krisen, die uns herausfordern. Manchmal ist es eine innere Krise. Manchmal ist es eine innere Krise bei äußerlich guten Umständen, die uns innehalten und umschwenken lässt. Als ich mit unserer Familie von Tübingen nach Gießen zog, hatte dies keinen materiellen Hintergrund. Aber einiges, für das ich ursprünglich eine Langzeitperspektive gehabt hatte, war unerwartet zu Ende gegangen und ich befand mich in einer inneren Krise. Was ist aus meinen Plänen geworden? Wie steht es mit meiner Berufung? Warum geht es an verschlossenen Stellen einfach nicht mehr weiter? So begann ich mich ernsthaft zu fragen, ob ein Ortswechsel angebracht sei, der schließlich in unserem Umzug mündete. Befinden Sie sich gerade in einer materiellen oder inneren Krise? Werden Sie den Zweifel nicht los, dass Sie am falschen Platz, örtlich, beruflich und so weiter, dass Sie am falschen Platz sind? Dann trauen Sie sich, diesem Zweifel nachzugeben und ernsthaft zu prüfen, ob nicht tatsächlich eine größere Veränderung in Ihrem Leben dran sein könnte. Wenn es um die Frage geht, soll ich etwas Neues wagen? Ist das dran? Dann haben christliche Männer einen großen Vorteil. Sie sind nicht auf sich allein gestellt, sondern können etwas Neues im Vertrauen auf Gott wagen. Das ist zwar kein Freibrief für alles, auch ist uns nicht unbedingt der Erfolg garantiert, aber wir haben auf alle Fälle jemanden, der uns notfalls wieder auffängt. Wie der Vater, der sein Kind in die Luft wirft. Dies macht es uns leichter, etwas zu wagen. Eine Bauchlandung kann so zu einer Landung in Gottes Hand werden. Das gibt Sicherheit. So bedeutet Gottvertrauen nichts anderes, als Gott zu vertrauen. Sich auf ihn zu verlassen, den man als vertrauenswürdig in seinem Leben erlebt hat. Hier sind wir bei dem für Männer oft schwierigen Beziehungsmoment. Eine religiöse Ausprägung des Problems kann die einseitige Betonung des Wortes, also der Bibel, sein, die im Extremfall zur Gesetzlichkeit und Fundamentalismus führen kann. Die Bibel hat eine zentrale Rolle für den christlichen Glauben, aber sie ersetzt nicht den Glauben, der, laut Bibel, immer ein Glauben an Gott ist, nicht nur das Fürwahrhalten geoffenbarter Schriftworte. Vom Neuen Testament her ist es insbesondere der Glaube an Jesus Christus, der heilsrelevant ist. Insofern ist das Christentum eine Beziehungsreligion. Und das unterscheidet es von den meisten anderen Weltreligionen, denen ein Vertrauensverhältnis zu Gott fremd ist. Eine andere religiöse Form, das kindliche Vertrauensverhältnis zu Gott zu vermeiden, ist die rationalistische Variante. Ich glaube nur, was mir von der Vernunft her einleuchtet. Eine theologisch gut durchdachte Predigt mag vielleicht intellektuell ansprechen. Aber um die Herzen der Zuhörer zu erreichen und zu verändern, sollte der Prediger die vernunftbetonte Ebene verlassen. Christlicher Glaube ist nicht irrational, aber er geht darüber hinaus, was wir rational erfassen können. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht auf unseren Verstand beschränkt, sondern umfasst den ganzen Menschen. Um die Herausforderung, Gott selbst zu begegnen und mit ihm zu leben, kommen also auch wir Männer nicht herum. Es geht um mehr als das Fürwahrhalten und Zitieren von Bibelstellen, um mehr als vernünftige Einsicht, auch um mehr als christlichen Aktionismus. Für ihn zu leben ist gut, mit ihm zu leben ist besser. So mancher christlicher Burnout könnte vermieden werden, wenn wir nicht immer, natürlich nur für Gott, an unser Limit gehen würden, sondern mit ihm zusammen jeden Bereich unseres Lebens gestalten würden, im Vertrauen auf ihn und seine unbegrenzten Möglichkeiten. Kenne ich Gott und vertraue ich ihm, bleiben in konkreten Situationen immer noch Fragen wie: Welche Entscheidung soll ich jetzt treffen? Was will Gott von mir? Soll oder darf ich das Neue wagen? Zunächst lohnt sich ein Blick in die Bibel. Eine Konkordanz kann hier hilfreich sein. Was steht dort zu dem Thema? Auch übergreifende Aspekte können relevant sein. So schließt die Bibel alles aus, was anderen Menschen schadet. Das filtert zum Beispiel bestimmte Berufssparten aus. Der nächste Blick sollte sich auf Gott selbst richten. Unser Zugang zu ihm ist das Gebet. Wir sollten uns hüten, festzulegen, wie genau die Gebetsform auszusehen hat. Ob wir vorformulierte oder freie Gebete sprechen, ob wir kontemplativ oder laut beten, die Hände falten und zum Himmel strecken, dabei sitzen, stehen oder umhergehen, das alles ist zweitrangig. Wesentlich ist, ob wir bereit sind für eine Begegnung mit Gott und demütig, da steckt das Wort Mut drin, demütig genug, uns von ihm etwas sagen zu lassen, auch wenn es dabei zu Überraschungen und Herausforderungen kommt. Beten ist auch Hören. Das fällt uns Männern nicht unbedingt leicht, können wir aber lernen. Noch schwerer fällt es uns, auf jemanden zu hören, sprich, gehorsam zu sein. Ebenso wichtig ist es, damit zu rechnen, dass Gott einen uralten Traum ausgraben könnte, um mir dann zu zeigen, jetzt ist die Zeit, um diesen Traum umzusetzen. Wem es absolut schwerfällt, Gottes Stimme zu hören, kann auch das Gebet um die offene Tür sprechen. Wenn es dein Wille ist, öffne mir eine entsprechende Tür. Das kann zum Beispiel ein entsprechendes Angebot sein, das mir danach von außen zugetragen wird. Wenn wir verheiratet sind, sollten wir vor größeren Kurskorrekturen auch mit unserer Partnerin sprechen, nachdem wir gebetet haben. Sie kennt uns und hat oft ein feines Gespür dafür, ob etwas nur auf unserem Mist gewachsen ist oder ob mehr dahinter steckt. Sollten wir immer noch unsicher sein, können wir einen Mentor, Coach, gute Freunde um Rat fragen. Allerdings sollten wir nicht zu viele Personen konsultieren, denn nicht jeder wird gut finden, was Gott uns gezeigt hat. Es gibt auch ein zu viel an Ratgebern, was schließlich zur Verwirrung führt. Haben wir so einen anfänglichen Eindruck, eine Ahnung geprüft, bleibt natürlich trotzdem ein Restrisiko. Ich und andere können sich verhört und geirrt haben. Aber es ist immer noch besser, mutig etwas Neues zu wagen und vorwärts zu gehen, dabei ab und zu hinzufallen, als göttliche Abenteuer oder gar seine eigene Berufung zu verpassen und in Frust und Bitterkeit zu enden. Deshalb packen Sie es an. Claudius Schillinger arbeitet als Referent für Unternehmenskommunikation in einem Stuttgarter Krankenhaus sowie als Redakteur für verschiedene christliche Zeitschriften. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Befreit aus dem Würgegriff der Angst. Panikattacken überwinden. Genau in dem Augenblick, in dem sich am 8. Februar 1995 gegen 10.30 Uhr das Leben von Lukas Bernhard, der Name wurde von der Redaktion geändert, unvermittelt änderte, stand ihm schlagartig das Bild der Hiroshima-Taschenuhr vor Augen, die exakt beim Abwurf der ersten Atombombe 1945 stehen blieb und unter den Trümmern gefunden wurde. Denn völlig unvermittelt überfiel Lukas während einer Vorlesung an diesem Mittwochvormittag eine Panikattacke. Er meinte, ohnmächtig zu werden und befürchtete, ersticken zu müssen. Diese erste Panikattacke dauerte nur wenige Sekunden. Und doch sollte sie sein künftiges Leben nachhaltig prägen. Warum Menschen von Angst- und Panikattacken regelrecht überfallen werden, kann viele Gründe haben. Stress, ungelöste Konflikte, eine nicht erkannte organische Krankheit, traumatische, unbewältigte Erfahrungen. Bei mir gab es mehrere Ursachen. Mich belasteten als damaliges Mitglied des Leitungskreises einer christlichen Studentengruppe seit Wochen die heftigen Auseinandersetzungen um die richtige Theologie. Außerdem studierte ich ein Exotenfach und je näher meine Abschlussprüfung rückte, desto mehr wurde mir bewusst, wie schlecht es menschlich gesehen um meine Berufsaussichten stand. Hinzu kam, dass ich seit meiner Teenagerzeit unter Minderwertigkeitsgefühlen litt, die ich durch Leistung und den Drang, im Mittelpunkt zu stehen, zu kompensieren versuchte. Für Lukas begann eine extreme Leidenszeit. Ihn packte die sogenannte Platzangst mit Herzklopfen, Schwindelgefühlen, Atemnot und Schwitzen. Daher vermied er jede Zugfahrt, in der der Zug nicht mindestens alle 20 Minuten einen Halt einlegte. Bei Vorlesungen musste Lukas immer am Rand oder hinten sitzen. Dank vieler Gespräche mit einem therapeutisch erfahrenen Seelsorger schaffte es Lukas, seine Ängste einigermaßen in den Griff zu bekommen. Ohne die sonst übliche und sehr erfolgreiche Verhaltenstherapie, bei der man sich teils unter Begleitung eines Therapeuten bewusst den angstauslösenden Situationen aussetzt bzw. mit ihnen konfrontiert wird, um so zu erfahren, dass eine Panikattacke von begrenzter Dauer und nicht lebensbedrohlich ist. Ein befreundeter Arzt empfahl ihm, aktiv seine Anspannungen abzubauen, um seine Anfälligkeit für Angst- und Panikattacken zu mindern. So begann er Sport zu treiben und lernte die hilfreiche progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Die Ängste bestimmen sein Leben nicht mehr weiter, bis er viele Jahre später eine schwierige berufliche Situation durchmachte. Ich kam mit einem Abteilungsleiter absolut nicht klar. Als dieser mir ankündigte, dass er mich weghaben wollte, brachen die Ängste neu auf. Ich wurde unkonzentriert, machte viele Fehler und vor jeder Dienstreise hatte ich panische Ängste. Doch statt professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, versucht Lukas, seine immer stärker werdenden Ängste zu überdecken. Ich schämte mich so sehr für meine Angst- und Panikattacken. Ausgerechnet ich, der schon lange Christ war und sogar ab und zu predigte, litt unter Ängsten, die für mich Ausdruck meines mangelnden Gottvertrauens waren. Ich glaubte zwar an Gott, aber dass er mich wirklich liebt, mein Leben in der Hand hält, das konnte ich einfach nicht annehmen. Lukas verspürte immer wieder das Reden Gottes und dessen Ermutigung, endlich auch ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zu einem Seelsorger zu gehen, das konnte ich mir vorstellen. Aber zu einem Nervenarzt? Niemals! Als Lukas dann von seinem Chef mitgeteilt bekam, dass er eine neue Stelle suchen müsste, brach für ihn eine Welt zusammen. Er stürzte in tiefe Depression. Eigenartig, ich kannte mich hier theoretisch gut aus. Und dann erwischte es mich voll. Ich konnte morgens nicht mehr aufstehen, weil ich mich völlig gerädert fühlte. Immer wieder fing ich im Auto grundlos an zu weinen. In dieser Zeit dachte ich ganz konkret über Selbstmord nach und spielte mit dem Gedanken, mich wie der damalige Fußballtorwart Robert Enke vor einen Zug zu werfen. Gerettet hat ihn dann ein gläubiger Facharzt sowie sein Hausarzt. Darin konnte Lukas in aller Deutlichkeit ganz klar das Handeln Gottes erkennen. Beide nahmen sich für Lukas viel Zeit und ermutigten ihn, eine stationäre Therapie zu absolvieren. Ich war so fertig, dass ich alles tat, was sie mir empfahlen. Zum ersten Mal nahm er auch für eine gewisse Zeit angstlösende Medikamente, die er hervorragend vertrug. Die 4 Wochen in einer christlichen Fachklinik entpuppten sich rasch als die wichtigsten und wertvollsten Wochen seines Lebens. Jahrelang hatte ich mich dagegen gesträubt, in solch eine Einrichtung zu gehen. Für mich als absolut leistungsorientierten Menschen war das eine Bankrotterklärung, das Eingeständnis des völligen Scheiterns. Ich war nun in der Klapse gelandet. Was hatte ich doch für ein krankes Bild von Psychotherapie? Das war etwas für Frauen, für Weicheier, aber doch nicht für mich. Lukas war überrascht, wie viele Männer in seinem Alter er dort traf. Manager, die unter Burnout litten. Gestandene Männer, die beruflich viel erreicht hatten und seit Jahren mit Depressionen kämpften. Männer, die wie er unter Angststörung litten und sich endlich helfen ließen. Gleich in der ersten Gruppenstunde befolgte er den Rat seines Therapeuten, ganz offen den wahren Grund seines Aufenthalts zu nennen. Das in der Runde einzuräumen, wo auch viele Frauen saßen, kostete mich so viel Überwindung wie kaum etwas im Leben. Lieber hätte ich mich vor einem Millionenpublikum ausgezogen. Dank vieler Gespräche mit Therapeuten und Mitpatienten bekam Lukas eine neue Sicht auf seine Ängste und konnte die eigentliche Ursache für seine Panikattacken immer klarer erkennen. Mein Ziel war es immer, von allen geliebt zu werden, mich ja nicht zu blamieren, immer stark zu sein. Schmerzlich musste Lukas erkennen, dass er seine Minderwertigkeitsgefühle dadurch kompensierte, indem er ständig versuchte, im Mittelpunkt zu stehen, indem er oft den Clown spielte. Ich setzte mich stark unter Druck. Was würden die anderen von mir denken, wenn ich für alle sichtbar eine Panikattacke erleiden oder ohnmächtig werden würde? Und das als Christ? Diese Frage trieb Lukas jahrelang um und verstärkte so fatal seine Angst vor der Angst. Als ich zum ersten Mal meine Ängste eingestand, machte ich eine enorm befreiende Erfahrung. Statt Ablehnung erhielt ich Verständnis. Es stimmt, nicht nur Frauen mögen zu Recht keine Memmen. Aber sie schätzen Männer, die zu ihren Schwächen stehen, die sie nicht ängstlich und verkrampft zudecken, indem sie beispielsweise in Alkohol oder Arbeit flüchten, sondern ihre Ängste aktiv angehen. So die Erfahrung von Lukas. Wer offen zu seinen Fehlern steht, sie einräumt und daran arbeitet, sie nicht mehr wiederholen muss und sich auch nicht scheut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, lebt befreit. Dass Lukas Bernhard nun kaum noch unter Angststörungen leidet, hat viele Gründe. Zum einen hat er eine neue Arbeitsstelle gefunden, bei der sein Chef voll hinter ihm steht und er auch Fehler machen darf. Auch achtet Lukas auf eine gute Work-Life-Balance. Er treibt mehr Sport, versucht genügend zu schlafen und sich nicht mehr so sehr über seine Leistung zu definieren. Doch dieses Denken, das er über 30 Jahre praktiziert hat, zu überwinden, gelingt nicht so einfach. Aber er will darauf vertrauen, dass Gott ihm dabei hilft, festgefahrene Denk- und Verhaltensmuster Stück für Stück zu überwinden. Immer denke ich, dass meine Angststörungen auch gute Seiten haben. Ich habe lernen müssen, mich von dem Gedanken zu verabschieden, alles im Griff haben zu müssen. Das kann ich auch gar nicht, und dieser Anspruch an mich selbst macht mich regelrecht krank. Außerdem wurde ich durch meine Angststörung gezwungen, mehr auf Gott zu vertrauen und mich nicht auf das zu verlassen, was ich kann. Ich bin völlig abhängig von Gott, und das ist sehr gut so und letztlich befreiend. Auch die Beziehung zwischen Lukas und Gott veränderte sich langsam grundlegend. Mir wurde neu bewusst, dass wir immer unter Ängsten leiden werden. ich wahrscheinlich mehr als andere. Jesus hat schließlich nirgends versprochen, dass er alle unsere Ängste nehmen wird. Während meiner Angstphasen entdeckte ich neu, wie großartig Gottes Wort ist. Besonders die Psalmen waren hier für mich ein absolutes Trostbuch. So viele Männer in der Bibel haben unter Ängsten gelitten und erfahren, dass Gott sie in ihren Ängsten hält und sie auch davon freimachen kann. So kann Lukas heute nur bestätigen, was König David erlebt hat. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Nicht immer sofort, aber immer wieder. Ja, und damit geht er zu Ende, unser Podcast für den März und April 2014. Vielleicht möchten Sie ja die Chance nutzen, auch mal was Neues zu wagen. Eine Möglichkeit wäre, unterstützen Sie unseren Podcast, damit es den auch weiterhin geben kann. Dazu helfen Spenden sehr. Sie können ganz einfach spenden, indem Sie auf unsere Website gehen und dort auf den Punkt Spenden klicken. Es ist möglich, direkt online zu spenden. Einfach und sicher. Wir freuen uns auch immer, von Ihnen zu hören. Die Möglichkeit gibt es entweder über eine E-Mail an podcast@adam-online.de oder noch einfacher auf Facebook. Da können Sie uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir lesen das. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften, wir machen uns Gedanken drüber und greifen vielleicht die eine oder andere Idee in einem unserer Podcasts auf. Denn auch wir sind offen für Neues. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Peter Müller. Ich sage Tschüss. Ein Polizist hält zwei Priester an, die ziemlich schnell mit einem Motorrad unterwegs sind.
Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie gefahren sind? Sie könnten einen furchtbaren Unfall verursacht haben.
Einer der Priester legt sanft die Hand auf den Arm des Polizisten und sagt:
Keine Sorge, Herr Polizist, wir sind in Sicherheit. Jesus ist mit uns.
Der Polizist zieht die Augenbraue hoch und antwortet:
Nun, in dem Fall muss ich Ihnen wohl leider einen Strafzettel verpassen, denn drei Personen auf dem Motorrad sind einfach nicht zulässig.